Wir setzen heute unsere Predigtreihe fort mit Ansage, was verrät das Alte Testament über den Kreuzestod Jesu. Ich habe das letzte Mal vor 2 Wochen schon erwähnt, manche nennen den Propheten Jesaja auch den Evangelisten des Alten Testaments. Und wir haben das letzte Mal gehört von einem Bund, wie Gott sich selbst verpflichtet, uns gnädig zu sein und wie er diesen Bund mit dem Blut besiegelt, das Jesus für uns am Kreuz vergießt. Wir wollen auch heute einen Text aus dem Jesaja-Buch betrachten. Ich lese Jesaja 42, die Verse 1 bis 4. Siehe, das ist mein Knecht. Ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen. Und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Und die Inseln warten auf seine Weisung. Herr, segne uns Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus Christus, der gekreuzigte Knecht Gottes, er will uns festhalten. Komme, was wolle, zu ihm können wir kommen. In all unserer Schwachheit, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Bevor ich diesem Gedanken nachgehe, nochmal zur Erinnerung. Wir haben ja schon mehrfach in dieser Reihe darüber auch nachgedacht, wie man das Alte Testament auslegt. Viele Jahrhunderte vor Christus wurde dieses Wort ja vom Propheten Jesaja weitergegeben. Solche Prophetenworte im Alten Testament haben immer verschiedene Bedeutungen. Eine wichtige Frage war natürlich, was hat dieses Wort uns jetzt zu sagen? Also damals dem Volk Israel zu sagen in seiner Lage. Was hat Gott mit seinem Volk vor? Aber so manches Wort wies auch darüber hinaus weit in die Zukunft und sprach gleichzeitig vom Erlöser, vom Messias, den Gott der ganzen Welt schenken wollte. Und in diesem zweiten Sinn will ich heute ganz speziell dieses Jesaja-Wort betrachten, als Hinweis auf unseren Erlöser, als Beschreibung seines Wesens, die der Prophet viele Jahrhunderte gab, bevor Jesus dann wirklich in einem Stall in Bethlehem geboren wurde. Erstens, der Knecht Gottes. Wenn du so richtig unten bist, geknickt in Not, voller Verzweiflung über dein Versagen, zu wem würdest du gehen? Wo würdest du dir Rat holen? Wo würdest du dein Herz ausschütten? Bei einem stolzen, machtbewussten Menschen, einem Erfolgsmenschen, der immer auf der Überholspur ist in seinem Leben und nicht verstehen kann, wie man es nicht so weit bringen kann wie du? Oder würdest du eher zu einem anderen gehen? Einem, dem das Leben auch schon mitgespielt hat? der nicht immer nur vorwärts kam, nicht so ein Siegertyp, sondern einer, der selbst schon manche Schläge einstecken musste und deshalb weiß, wie es dir gerade geht. Zu wem würdest du gehen? Vor einigen Jahrzehnten gab es in Ostafrika einen großen geistlichen Aufbruch, der viele Menschen erfasste, soweit ich weiß, auch in unserer Partnerkirche in Tansania. Festo Kiwinjere, der spätere anglikanische Bischof von Uganda, beschreibt, wie er in dieser Zeit als junger Mensch zum Glauben kam. Als ich zu Hause war, kniete ich nieder und öffnete mein armes Leben Jesus. Und er kam hinein in der ihm eigenen Art, in seiner wunderbaren Kreuzesliebe. Das gerade brauchte ich. Gott kam zu mir nicht als Engel. Dazu war ich zu schlecht. Er kam nicht wie ein Erdbeben. Das hätte mich erschreckt. Er kam blutend. Denn ich blutete auch innerlich. Ich brauchte verwundete Hände, die mein verwundetes Herz anrühren und die Last meiner Sünde wegnehmen konnten. Ich brauchte ein mitfühlendes Herz für mein einsames Herz. Und das fand ich in Jesus. Er befreite mich. Ich war überwältigt davon, wie sehr er mich liebte, obwohl ich ihn nicht gesucht hatte. Das hat mich erschüttert, meinen Stolz geschmolzen, meine Sünden weggenommen und mein Leben befreit. Danach stand ich auf, war so aufgeregt, so beglückt, dass ich es jedem Afrikaner erzählen wollte. Ein verwundeter Erlöser für ein verwundetes Herz. Das bedeutet es, wenn Jesaja den Messias hier als Knecht Gottes beschreibt. Im Hebräerbrief, Hebräer 4, heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit Leiden, mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Um die folgende Botschaft zu verstehen, müssen wir Jesus Christus als Knecht vor Augen haben, als den armen, schwachen, gekreuzigten. Seine durchbohrten Hände sind die richtigen für mich. Es sind die Hände, die ein geknicktes Rohr nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht nicht auslöschen. Käme er in Macht und stolzer Herrlichkeit, würden wir uns in diesem Zustand gar nicht getrauen, uns ihm zu nähern. Aber er kommt als Knecht, als einer, der selbst ganz unten war, zu ihm können wir getrost kommen. Zweitens, das geknickte Rohr. Wir wollen nun versuchen, das auf verschiedene notvolle Lebenslagen zu übertragen, in die ein Christ so kommen kann. Unser Wort von Jesaja taucht im Neuen Testament noch einmal auf, und zwar im Matthäus-Evangelium, Matthäus 12. Jesus heilte dort zuerst einen Menschen mit einer verdorrten Hand und das auch noch am Sabbat im Gottesdienst, sehr zum Ärger der Pharisäer. Danach heilt er viele andere. Schließlich treibt er bei einem Besessenen einen Dämon aus. Mittendrin in diesem Bericht steht unser Text. Das geschah, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja. Als ob gesagt wird, so ist er. Der Messias, der Erlöser, der hilft und heilt die Geknickten. Hier besonders die Kranken. Nun gibt's allerdings, wie ich meine, eine noch viel schlimmere Krankheit, in Anführungszeichen, als die körperlichen Leiden. Und damit meine ich das verwundete Gewissen. Ja, das verwundete Gewissen, das kann schmerzen. Bei Menschen kommt es erst anfänglich, allmählich, so wie bei jenem reuigen Steuersünder in London. Der machte seinem bedrückten Gewissen Luft mit einem anonymen Schreiben an das Finanzamt. Schickte einen Umschlag anbei, ein Teil meiner Steuerschuld. Wenn ich nächste Nacht wieder nicht schlafen kann, bekommen Sie mehr. Ernster war es bei jener Geschichte, die sich tatsächlich in einer kleinen Stadt ereignet haben soll. Ein paar Witzbolde erlaubten sich einen bösen Streich. Sie schickten an drei prominente Bürger einen Brief ohne Unterschrift. In diesen drei Briefen standen jeweils nur die vier Worte: Es ist alles herausgekommen, sonst nichts. Was geschah? Einer von den drei nahm sich das Leben, die beiden anderen verschwanden spurlos. Offenbar hatten sie Furcht vor einer Anklage oder einem öffentlichen Skandal. Wenn sich das Gewissen meldet, da hilft kein Vergessen, kein Weglaufen. Da hilft nicht der Griff zur Flasche, es hilft auch kein Therapeut, und wenn es der beste Psychologe der Welt wäre. Kein Seelendoktor kann da etwas tun. Da kann nur einer helfen. Der große Arzt der Seelen. Der Erlöser Jesus Christus, der das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird, sondern es wieder aufrichten kann. Aufrichten durch seine Vergebung. Aufrichten mit seinen durchbohrten Händen. Wenn wir die Evangelien anschauen, dann sehen wir immer wieder, wie Jesus solche geknickten Rohre aufrichtet. Denken wir an die sogenannte Sünderin aus Lukas 7, diese Frau mit schlechtem Ruf, die sich Jesus nähert. Die wusste genau, was ihr Gewissen drückt. Geknickt über ihre Sünde war sie, oh ja. So kam sie zu Jesus, weinend, fiel zu seinen Füßen, salbte ihn mit Salböl. Und was tut Jesus? Sehr zum Ärger des anwesenden Pharisäers Simon. Da sagt er, dir sind deine Sünden vergeben. Und dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. So hat er sie nicht zerbrochen, sondern aufgerichtet. Kennst du auch diese Erfahrung? Wie der arme, gekreuzigte Erlöser, der Knecht Gottes, wie er dein verwundetes Gewissen geheilt hat, wie er dir vergeben hat, wohl dem, der das erfahren hat, sollte diese Erfahrung nicht vergessen, sondern immer wieder dankbar dafür sein. Und wenn er wieder fällt, soll er sich erinnern, wem er sein verwundetes Gewissen anvertrauen kann. Aber es gilt auch dann, wenn du es noch nicht erfahren hast. Wenn er dich jetzt ruft, komm zu mir. Mit allem, was dich drückt, gib mir all deine Schuld und Sünde. Wenn das so ist, dann komm. Und wisse, du kommst nicht zu einem stolzen Herrn, der dir die Tür weist, sondern du kommst zu einem blutenden Erlöser, der seine gekreuzigten Hände zu dir ausstreckt, weil er dich das geknickte Rohr wieder aufrichten will. Drittens, der glimmende Docht. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, so heißt es weiter von unserem Erlöser. Wie können wir das verstehen? Ich möchte eine Auslegungsmöglichkeit herausgreifen. Jesus sagt seinen Jüngern in der Bergpredigt Matthäus 5, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Manchmal ist es bei uns Christen mit diesem weithin sichtbaren Licht unserer guten Werke nicht so weit her. Wie sagte der Philosoph Friedrich Nietzsche einmal über die Christen? Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Ob er damit so ganz Unrecht hatte? So manches Mal ist das Leben und der Glauben der Christen kein weithin scheinendes Licht, sondern eher so ein glimmender Docht. Damit der eine kleinmütig und verzagt, wo er doch auf den Herrn vertrauen sollte. Der andere gerät in Zorn, wo er sich besser beherrscht hätte. Das ist der Alkoholiker, der eigentlich durch Jesus frei geworden ist und dann in einer schwachen Stunde greift er wieder zu. Und auch in christlicher Gemeinschaft, christlichen Familien zum Beispiel, gibt es so manches Mal Zank und Streit und in den christlichen Gemeinden böses Gerede hintenrum und was sonst nicht alles. Wenn das so ist, sollte man da nicht mal so richtig aufräumen in einer Christenheit, die oft ein so schwaches Bild abgibt. Dann hätten die Leute auch weniger Anstoß, die unsere gar nicht so guten Werke sehen und sagen, da schau her, ein Christ, er will wohl etwas Besseres sein, aber er tut das Gleiche wie jedermann sonst. Und sonntags rennt er in die Kirche und faltet andächtig die Hände. Ja, hätten die Leute nicht weniger Anstoß, wenn man mal so richtig aufräumen würde? Weg mit den glimmenden Dochten, nur die hellleuchtenden Lichter sollen noch übrig bleiben. Diejenigen, die erlöster aussehen, die großen christlichen Vorbilder, die die Menschen bestaunen können. Immer wieder kamen Menschen aus dem Volk Gottes auf solche Gedanken und setzten sie auch in die Praxis um. Das bekannteste Beispiel aus der Vergangenheit sind vielleicht die Pharisäer zur Zeit Jesu. Die wollten für Ordnung sorgen, dass man wieder mit ganzer Sache Gott dient in ihrem Volk. Hart, aber gerecht taten sie das und in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, wie sie meinten. Denken wir etwa an die Ehebrecherin aus Johannes 8, die wollten sie steinigen lassen. Jesus konnte ihr Ordnungsstreben gerade noch so verhindern, indem er sie bei ihrem eigenen Gewissen packte. Wie geht Jesus eigentlich damit um, wenn seine Christen oft so ein schwaches Bild abgeben? Denken wir etwa an Petrus. Seit Jesus ihn von den Netzen weggerufen hatte, war er ein Jünger, also ein eifriger, gläubiger Christ sozusagen. Aber als es darauf ankam und sie Jesus wegführten, zum Gerichtsprozess und zum Gang ans Kreuz. Da verließ ihn der Mut und er verleugnete Jesus dreimal. Als er merkte, was er getan hatte, konnte er nur noch bitterlich weinen. Zum Beispiel in Lukas 22 nachzulesen. Aber was tut Jesus, als er Petrus nach seiner Auferstehung wieder sieht? Johannes 21 berichtet von dieser Begegnung. Weist Jesus diesem Versager die Tür? Nein, dreimal fragt er ihn, hast du mich lieb? Und Petrus beteuert es aufrichtig, ja, Herr, du weißt doch. Und sagt Jesus ihm nur, weide meine Schafe. Und damit sagt der Petrus nicht nur, dass er ihm vergeben hat, sondern er gibt ihm zugleich eine höchst verantwortungsvolle Aufgabe, nämlich die Leitung der ersten christlichen Gemeinde. Ob Petrus sich in dem Zusammenhang daran erinnert hat, was Jesus ihm einmal früher sagte, Lukas 22, da hat er ihm gesagt, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ja, das hat er erfüllt. Jesus hat diesen glimmenden Glaubensdocht bei Petrus nicht ausgelöscht. Und er hat auch nicht aufgeräumt mit ihm, sondern er hatte unendlich viel Geduld. Wie auch später noch, denn das war nicht die letzte Schuld, mit der Petrus zu seinem Herrn und Retter kommen musste. Es ist erstaunlich, wie viel Geduld der Herr mit seinen Christen hat. Mit denen, wo er den Glaubensdocht einmal angezündet hat. Die lässt er nicht einfach fallen. Selbst dann, wenn das Glaubenslicht gerade auf Sparflamme brennt oder wenn es nur noch so ein schwaches Glimmen ist. Ob uns das nicht Mut machen kann als Christen, selbst dann, wenn wir straucheln und versagen, selbst dann, wenn Nichtchristen auf uns mit Fingern zeigen und sagen, schau, was der getan hat, und der will ein Christ sein. Ja, selbst dann. Gerade dann hält unser Erlöser zu uns und erinnert uns, denke daran, dass ich ein Knecht geworden bin. Denke daran, wie ich der Herr der Welt, wie ich ganz schwach geworden bin für dich. Am Kreuz. Und wenn du, mein Kind, in Schwachheit und Sünde gefallen bist, dann fass wieder Mut. Komm zu mir, so ruft er uns. Komm zu mir, wie du bist. Nicht als Sieger, sondern als Sünder. Ich werde den glimmenden doch nicht auslöschen. Ja, liebe Gemeinde, lasst uns zu ihm kommen, lasst uns bei ihm bleiben. Alle die geknickten Rohre, die glimmenden Dochte, alle die mit einem verwundeten Gewissen, bleiben bei Jesus, dem Knecht Gottes. Bleiben bei Jesus, dem verwundeten Erlöser, der sich seine Hände durchbohren ließ für mich. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Amen.